Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Anne Reit. Guten Morgen. Ein Mann wird mitten in Berlin erschossen und die Ermittlungen führen nach Russland, zurück in jene Jahre, in denen der Tschetschenienkrieg wütete. Über dieses Kapitel der russischen Geschichte sprechen wir gleich mit unserem Kollegen in Moskau. Auch portugiesische Jugendliche werden heute an den Klimademonstrationen in Madrid teilnehmen. Viele im Land hoffen nun auf ein erstes Zeichen wachsenden Aufbegehrens einer politisch sonst eher desinteressierten Jugend. Und auch die walisische Regierung begehrt auf gegen die Vormacht der englischen Sprache. 1 Million Menschen sollen bis 2050 Walisisch sprechen, lautet das Ziel. Es ist der erste Gipfel im sogenannten Normandie-Format seit 3 Jahren. Ein neuer Anlauf unter deutscher und französischer Vermittlung, den Krieg in der Ostukraine zu beenden. Doch der Mord an einem Georgier in Berlin in diesem Sommer hat zwischen Deutschland und Russland zu erheblichen diplomatischen Verstimmungen geführt. Sie drohen, das Treffen zu überschatten, auch wenn beide Seiten bemüht sind, einen anderen Eindruck zu vermitteln. Die Bundesanwaltschaft, die den Fall in dieser Woche übernommen hat, sieht zureichende, tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass es sich um einen Auftragsmord gehandelt haben könnte, durch staatliche Stellen in Russland oder der Teilrepublik Tschetschenien. Ein Grund für diesen Verdacht ist die Biografie des Toten, die viel über ein schwieriges Kapitel der russischen Geschichte erzählt, das wir nun mit unserem Korrespondenten in Moskau vertiefen wollen, mit Tilko Gries. Guten Morgen.
Guten Morgen aus Moskau.
Herr Gries, das Opfer soll im 2. Tschetschenienkrieg für die Unabhängigkeit und also gegen Russland gekämpft haben. Welche Rolle spielt dieser Krieg für Russland? Welchen Stellenwert hat er, haben die Tschetschenienkriege in der Geschichte?
Diese beiden Kriege spielen eine sehr, sehr komplizierte, eine schwierige Rolle. Sie werden in der Öffentlichkeit weitgehend beschwiegen, sind aber in der Erinnerung derjenigen, die das miterlebt haben, sei es als Bürgerinnen und Bürger der Russischen Föderation oder als Soldateneltern zum Beispiel, oder natürlich ganz besonders als Einwohner der Teilrepublik Tschetscheniens, natürlich sehr, sehr, sehr präsent. Wobei ich auch sagen muss, dass die junge, nachwachsende Generation, die danach geboren und aufgewachsen ist, immer weniger darüber weiß. Aber Hunderttausende Zivilisten sind damals ums Leben gekommen, vertrieben worden, tausende Soldaten gestorben. Umfragen beweisen allerdings auch, dass das Ergebnis oder zumindest eines der Ergebnisse dieser Tschetschenienkriege, nämlich der Erhalt der Einheit der Russischen Föderation, das Verhindern des Ausscherens der tschetschenischen Teilrepublik von vielen für richtig gehalten wird. Nun ist es allerdings auch so, dass bekannt ist, dass Tschetschenien eine der am höchsten subventionierten Regionen Russlands ist, sehr, sehr viel Geld aus Moskau erhält und dafür im Gegenzug erhält Moskau wiederum aus Grozny Loyalität.
Es besteht ja der Verdacht, dass staatliche Stellen in Russland oder eben der Teilrepublik Tschetschenien den Mord in Auftrag gegeben haben sollen. Welche Rolle spielt denn der tschetschenische Machthaber Kadyrow in diesem Geflecht?
Er spielt wahrscheinlich die wichtigste Rolle. Er ist der Kopf des Kadyrow-Clans, der in Tschetschenien regiert. Es ist nicht Ramzan Kadyrow allein, sondern es ist ein Clan aus Familienmitgliedern, Clanmitgliedern und solchen, die auf andere Art und Weise, deren Loyalität man sich erhält. Und er befehligt die sogenannten Kadyrowzi. Das sind Kämpfer, die in Tschetschenien selber die Funktion von Polizei und Geheimdienst wahrnehmen, die aber offenbar auch im Ausland auftreten oder zumindest die Aufträge verteilen ins Ausland hin. Was Tschetschenien selber betrifft, so ist die Menschenrechtslage dort noch sehr viel schlechter als in der Russischen Föderation ohnehin. Es gibt immer wieder Berichte von Augenzeugen, von Opfern und auch Medienberichte über Folterungen, über Tötungen, über Gerichtsverfahren, die ihren Namen so nicht verdienen. Ramzan Kadyrow wiederum bekundet sehr regelmäßig in aller Öffentlichkeit seine Loyalität zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er ist formal eigentlich nichts anderes als der Gouverneur einer Region, einer russischen Region, aber er genießt ganz sicher einen Sonderstatus.
Der Mord in Berlin ist ja nicht der erste seiner Art in Europa. Es ist in der Vergangenheit immer wieder zu gezielten Tötungen von Tschetschenen gekommen. Welche Fälle sind bekannt?
Es gibt eine ganze Reihe von Fällen und die Liste ist sicher auch nicht abschließend zu führen. Es gab 2004 zwei Fälle von Tschetschenen in Katar, die dort auch verurteilt worden sind. Dann 2009 der Tod eines ehemaligen Bodyguards Ramzan Kadyrov, der sich zu einem Kritiker gewandelt hatte. Die Ermittlungen dort wiesen dann auch nach Tschetschenien. 2009 auch der Mord eines politischen Konkurrenten in Dubai. Es gibt ein halbes Dutzend Fälle in Istanbul und auch inzwischen in der Ukraine. Das sind Tschetschenen, die im Ausland ermordet worden sind, und es gibt darüber hinaus natürlich Journalisten und Menschenrechtler, die umgebracht worden sind, zum Teil in Russland. Der Name Anna Politkovskaya ist zu nennen. Ermittlungen haben immer wieder nach Tschetschenien gewiesen. Aufgeklärt und richtig erhellt worden sind diese Hintergründe in so gut wie keinem Fall.
Um was geht es denn Ihrer Meinung nach bei Fällen wie diesem? Geht es um eine Gefahr, die von Männern wie dem Toten in Berlin, in Russland ja als Terrorist eingestuft, noch immer ausgehen? Geht es um Vergeltung? Welches Selbstverständnis steht hinter dieser Art, ja, Politik zu betreiben?
Es ist ein Politikverständnis, das auf Clanstrukturen aufgebaut worden ist und auf vorrechtlichen Vorstellungen, etwa der Blutfehde zum Beispiel, bei denen Kollektive über Individualrechte gestellt werden. Das heißt, Abweichungen und Abweichler müssen bestraft werden und werden auch bestraft und auch über die Grenzen Tschetscheniens hinaus. Das ist ein Rechtsverständnis, das mit europäischem Rechtsverständnis nicht vereinbar ist, im Wesentlichen, im Übrigen auch nicht mit der russischen Verfassung, aber es existiert. Und das ist etwas, was in Tschetschenien mehr oder weniger uneingeschränkt unter der russischen Flagge weiter existieren darf und kann.
Unser Moskau-Korrespondent Tilko Gries zu den Hintergründen des mutmaßlichen Auftragsmordes in Berlin, das das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland derzeit auf die Probe stellt. Vielen Dank. Die Welt ist in puncto Klimanotstand aufgewacht, lautet die Losung des Klimamarsches, zu dem Fridays for Future und andere Organisationen heute Abend in Madrid aufgerufen haben. Einmal quer durch die Stadt, in der die UNO-Klimakonferenz stattfindet. Mit dabei sein werden auch Aktivisten aus Portugal, was im Land die Hoffnung weckt, dass die Jugend endlich aufwacht, sich politisch engagiert. Denn das Interesse an Politik ist gering. Die Wahlbeteiligung hatte zuletzt einen Tiefstand erreicht. Warum das so ist und ob sich tatsächlich etwas ändert, hat Thilo Wagner recherchiert.
Dürre, Hitzewellen, verheerende Waldbrände, steigender Meeresspiegel. Die Folgen des Klimawandels sind in Portugal deutlich zu spüren. Und dagegen hat sich wie in ganz Europa eine Jugendbewegung mobilisiert, die von der Politik und den Menschen mehr Verantwortung einfordert. Die Elftklässlerinnen Filipa Santos und Savannah Monteiro sind mit ein paar Freundinnen in der Lissabonner Altstadt auf dem Weg zu einer Klimademo. Die Parteien sind nur an Machterhalt und Geld interessiert, sagt Savannah Monteiro, und ihre Freundin fügt hinzu: Wir sprechen sehr viel über die Dinge, aber wir handeln nicht. Das ist ein großes Problem. Wir alle müssen uns verändern. Protestaktionen wie Fridays for Future wecken in Portugal die Hoffnung, dass eine neue Generation heranwächst, die sich politisch stärker engagiert. Die portugiesische Gesellschaft hat immer unter einem niedrigen Bildungsniveau gelitten. Doch jetzt wächst die am besten ausgebildete Jugend heran, die bereits Eltern mit einem hohen Bildungsniveau haben. Das macht den Unterschied aus, sagt Francisco Esteves, ein älterer Demonstrant. Das zeigt sich auch an der neuen Zusammensetzung des portugiesischen Parlaments. Anfang Oktober sind bei den Wahlen drei neue kleine Parteien mit jeweils einem Abgeordneten in die Volksvertretung eingezogen, die insbesondere bei jungen Wählern punkten konnten. Gleichzeitig hat die Umweltpartei PAN ihre Stimmen mehr als verdoppelt und erreicht nun mit 4 von 230 Abgeordneten zum ersten Mal den Fraktionsstatus. Dennoch ist das nur die halbe Wahrheit. Selbst die schwere Wirtschaftskrise zu Beginn dieses Jahrzehnts hat in Portugal nicht dazu geführt, dass sich eine große Mehrheit der jungen Menschen politisch engagiert. Laut einer Studie aus dem Jahr 2015 interessieren sich 57% der Portugiesen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren überhaupt nicht für Politik. Bei den Parlamentswahlen vor 2 Monaten erreichte die Wahlbeteiligung nicht einmal 50%, und das auch, weil viele junge Wähler zu Hause blieben. Fehlendes politisches Engagement und Interesse junger Portugiesen erklärt der Politologe Marco Lisi von der Neuen Universität Lissabon mit Mängeln im staatlichen Bildungssystem. In Portugal gibt es in den öffentlichen Schulen kein Fach, das den Schülern die zivilgesellschaftlichen Grundwerte der Demokratie lehrt. In anderen Staaten Europas werden an den Schulen zum Beispiel Wahlen simuliert, damit die Schüler lernen, was demokratische Teilnahme heißt. Solche Experimente fehlen in Portugal. Die jetzige Regierung hat nun endlich beschlossen, ein Fach wie Sozialkunde in den Lehrplan aufzunehmen, aber es wird Jahre dauern, bis wir sagen können, ob das etwas gebracht hat oder nicht. Der wirtschaftliche Aufschwung der vergangenen Jahre hat die Jugendarbeitslosigkeit in Portugal zwar deutlich zurückgehen lassen, dennoch haben immer noch 18% der 15- bis 24-Jährigen keinen Job. Gleichzeitig führen die deutlich gestiegenen Immobilienpreise dazu, dass junge Portugiesen sich insbesondere in Lissabon und Porto kein eigenes Zuhause leisten können. Anders als in Spanien, Italien oder Griechenland hat sich in Portugal bisher keine neue große Protestpartei etablieren können, die die Unzufriedenheit der jungen Menschen auffängt. Und die portugiesischen Altparteien wollen keine schlafenden Hunde wecken. Sie konzentrieren sich lieber auf die Mobilisierung der Älteren, aus Angst, eine politisierte Jugend könnte sich von den Altparteien abwenden. Die alteingesessenen Parteien wissen, dass eine neue Protestpartei die Unzufriedenheit der jungen Menschen kanalisieren könnte und damit die politische Parteienlandschaft in Portugal komplett verändern würde. Die traditionellen Parteien setzen deshalb nicht auf die jungen Wähler, weil sie Angst haben, dass diese dann nicht für sie, sondern für neue Parteien stimmen. Sie fürchten also die Mobilisierung neuer Wähler. Die traditionellen Parteien werden deshalb nur sehr wenig machen, um das Interesse der Jugend an der Politik grundlegend zu verändern.
Aus Lissabon berichtete Thilo Wagner. Wenn in Großbritannien kommende Woche gewählt wird, dann liegen 40 der 650 Wahlkreise in Wales, Englands erster und letzter Kolonie, wie sie selbst trotzig spotten. Was heißen soll, wir sind es noch immer. Wer in Wales sozial aufsteigen will, der muss Englisch sprechen können. Jahrhundertelang die einzige offizielle Sprache in Wales. Erst in den 90er Jahren wurde Walisisch-Englisch rechtlich gleichgestellt. Eine Sprache, die heute jedoch nur noch von etwa 500.000 Menschen gesprochen wird. Deshalb hat sich die Labour-Regierung dort ein Ziel gesetzt. Bis 2050 sollen 1 Million Menschen Walisisch sprechen. Ann-Kathrin Jeske berichtet.
Auf den Krägen der Passanten in den regnerischen Straßen von Cardiff kleben Anstecknadeln mit kleinen orangenen Sprechblasen. Und auch in den Bürogebäuden und Schulen sieht man sie. Maggie Morgan trägt ein Band mit der Ausweiskarte ihrer Arbeit um den Hals. In den aufgedruckten Sprechblasen steht Kamraik, Walisisch.
You can wear it as a badge or it can be on the lanyard that you wear around your neck with your work.
Ich arbeite in einer sehr großen Berufsschule. Und wenn ich auf dem Flur oder in der Kantine jemandem vom Personal oder einem Schüler begegne, den ich nicht kenne, und die Person sieht diese Sprechblase, dann weiß sie, dass ich Walisisch spreche und fängt zu plaudern an.
Bei einer Volksbefragung 2011 hatte die Labour-Regierung herausgefunden, dass immer weniger Walisisch gesprochen wurde. Und daraufhin den Posten des offiziellen walisischen Sprachbeauftragten geschaffen, der nun unter anderem die orangefarbenen Sprechblasen im Land verteilt.
Ich finde, das ist eine großartige Idee. Es ermuntert mich, in meinem Alltag walisisch zu sprechen. Normalerweise würden die Leute aus Höflichkeit ein Gespräch eher auf Englisch anfangen, weil sie ja nicht wissen, ob ihr Gesprächspartner walisisch sprechen kann.
Maggie Morgan liebt Sprachen. Sie spricht Russisch, Französisch, Deutsch und Ungarisch. Und sie liebt Abenteuer. Als sie Deutsch lernen wollte, zog sie in den 80er Jahren nach West-Berlin und schmuggelte regelmäßig Punkkassetten zu Freunden über die DDR-Grenze. Und um Ungarisch zu lernen, ging sie 1988 nach Budapest und unterrichtete dort Englisch. Vor einem Jahr ist die Waliserin wieder umgezogen, nachdem sie ihre zwei Kinder im Südosten Englands großgezogen hatte. Die 55-Jährige ist jetzt heimgekehrt.
I felt really unsure as to whether I could still speak Welsh, and it took a while.
Ich war mir sehr unsicher, ob ich noch Walisisch sprechen konnte. Ich habe manchmal den Mund aufgemacht und es hat eine Weile gedauert, bis walisische Worte rauskamen.
It was a while before the Welsh words came out, you know, but after a while it just came back like a waterfall.
Denn nicht nur in den 30 Jahren in England habe sie vor allem Englisch gesprochen. Als Kind wuchs sie zwar in einer walisischsprachigen Nachbarschaft auf, aber ihre Eltern erzogen sie auf Englisch. Der Sprache, die als notwendig für den sozialen Aufstieg galt.
My father was a Welsh speaker. He only spoke Welsh until he was 5 years old, actually.
Mein Vater hat nur Walisisch gesprochen, bis er 5 war. Aber meine Mutter konnte kein Walisisch. Und in den 60er Jahren, als ich groß geworden bin, standen Eltern enorm unter Druck, ihren Kindern nur Englisch beizubringen. Meine Eltern waren davon überzeugt, dass ich bessere Chancen haben würde, wenn ich nicht zweisprachig aufwachse.
My future was going to be as an English speaker and that I would have more chances in life if I was not bilingual.
Heute spricht Maggie Morgan fließend und geht jeden Montagabend ins Chapter, ein Kulturzentrum in Cardiff mit 2 Kinos und einem Kneipencafé, in dem sie die Nachbarschaft trifft, um Walisisch zu sprechen.
Pam wyt ti'n dysgu Cymraeg?
Oherwydd dwi'n byw yn Cymru.
Da iawn ti.
Warum er Walisisch lernt, will Maggie von Alex wissen, der gerade erst damit angefangen hat. Weil er hier lebt und sich für die Sprache interessiert, sagt Alex und erklärt, dass er erst vor 4 Monaten von Nordirland nach Wales zu seiner Freundin gezogen ist.
You're speaking Welsh with a North Walian accent.
Mae gen i athros gogledd Cymraeg, mae gen i ffrind gogledd Cymraeg.
Ein Nordire, der Walisisch mit einem Nordwaliser Dialekt spreche, weil sein Walisischlehrer aus dem Norden komme, lacht Maggie Morgan. Ein Gogledd, wie die Leute aus dem Norden auch genannt werden. Im ländlichen Norden ist die Sprache weit verbreiteter als im industrielleren Süden. Walisisch, das sei ein Singsang mit viel Poesie, erklärt Maggie. Eine Sprache, die sich viel in Bildern und mit Sprichwörtern ausdrückt. Sie gehört wie Irisch zu den keltischen Sprachen.
In Irland ist es ein absolutes Politikum, Gälisch zu sprechen. Hier in Wales kann ich mit der keltischen Kultur in Kontakt kommen, ohne dass ich mich bei meinen Freunden dafür rechtfertigen müsste, so wie es vielleicht bei mir zu Hause der Fall wäre.
Denn in Nordirland, erklärt Alex, sei die Sprache in der Vergangenheit so stark von Nationalisten missbraucht worden, dass es teils noch immer als nationalistischer Akt verstanden würde, Irisch zu lernen. In Wales will die Regierung die Sprache schlicht vor dem Aussterben schützen. Lehrer können ein 5-wöchiges Mini-Sabbatical nehmen, um Walisisch zu lernen. Außerdem fördert die Regierung die Eröffnung walisischsprachiger Schulen. Walisisch sprechen zu können, sagt Maggie Morgan, gelte deshalb heute nicht mehr als Nachteil, sondern als Qualifikation.
There's a new sort of a new feeling amongst middle class parents in Wales, which is that the Welsh language is the way forward.
Viele rein englischsprachige Eltern schicken ihre Kinder heutzutage auf walisische Schulen, damit sie Walisisch lernen und bilingual aufwachsen. Ich glaube, das ist kein Zufall. Wales ist einfach eine sehr viel selbstbewusstere Nation geworden. Und Teil dieses Selbstbewusstseins ist, dass wir die Sprache heute sehr positiv sehen und sie sehr lieben.
Wales, selbstbewusst im Vereinigten Königreich. Das ist morgen Thema in den Gesichtern Europas mit Reportagen von Ann-Kathrin Jeske ab 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das war's von Europa heute für den Moment. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Anne Reit.